Jede Stimme zählt. Der Podcast, der deine Wirkung in der Stimme und in der Körpersprache optimiert. Von Isabella Herzig und Dr. Jan Michalski.
Hallo Jan, grüße dich.
Hi.
So, wir sind wieder da und unterhalten uns über Charisma und Empathie, über Voice Profiling, über das, was Menschen menschlich macht in der Arbeitswelt und wie wir das bei anderen sehen und hören können. Ich bin super gespannt darauf, was wir heute von dir erfahren. Denn Jan und ich haben beim letzten Mal, also immer wenn wir das Podcasting aufhören, quatschen wir immer noch 5 Minuten, damit ihr das wisst. Und dann fallen uns wieder ganz viele spannende Ideen, worüber wir hätten uns noch unterhalten können. Und das nehmen wir dann auf fürs nächste Mal. Und nach dem letzten Gespräch haben wir gesagt, Mensch, wir sind so nah an den Mythen vorbeigerauscht und würden gerne heute mit euch über Mythen sprechen. Und da Jan wissenschaftlich das Thema Voice Profiling ergründet hatte in Empathie und in Charisma, ist ihm natürlich schon sehr oft das eine oder andere, was wir als Wahrheit wahrnehmen, was vielleicht eben ein Mythos ist, über den Weg gelaufen. Und ich würde Jan heute super gerne mal zu diesen Mythen der Körpersprache, wollte ich schon sagen, weil das so meine Mythen der Körpersprache sitzt so drin, zu den Mythen des Charismas befragen. Jan, dann starte ich jetzt an. Alle wissen, um was es geht. Die Mythen des charismatischen Sein, der Charisma selbst. Wie würdest du sagen, wie viele Mythen sind dir jetzt schon über den Weg gelaufen im Laufe der Zeit?
Oh, wie viele es insgesamt sind. Also ich habe tatsächlich das Gefühl, in jedem Charisma-Seminar lerne ich ein paar neue Mythen dazu, wo sie sagen, ja, aber das funktioniert doch so und so und so und so müsste das sein, wo ich dann denke, so, das haben wir mal geglaubt. Einige Sachen glauben wir seit 40 Jahren nicht mehr, andere Sachen glauben wir seit 3 Wochen nicht mehr. Also es wird ja auch jede Woche mit der Forschung, die kommt, immer wieder ein neuer Mythos widerlegt. Und da ist es auch ganz spannend zu sehen, dass wir dann vielleicht vor ein paar Monaten noch an dem Punkt waren, wo wir sagen, ja, ich glaube, wir denken, dass es so funktioniert. Und dann kommt die neue Forschung und sagt, nee, doch nicht. Und demzufolge kann ich das gar nicht so richtig in Zahlen fassen. Aber wir haben uns jetzt einfach mal 10 rausgesucht. Wir sagen, das ist das, was wir halt immer wieder finden. Und da habe ich 2019 mit Professor Niebuhr mal ein Paper zugeschrieben, wirklich, wo wir gesagt haben, das Paper heißt Myth Busted, Challenging What We Think We Know About Charismatic Speech. Also auch für unsere HörerInnen, die das nochmal ganz im Detail und mit den ganzen wissenschaftlichen Belegen und so nachlesen wollen, das kann man alles auch in dem Paper finden.
Das kann ich verlinken, ne?
Das können wir gerne verlinken. Das ist in der Philologica 2 ist das erschienen von der, ich glaube, eine spanische Universität. Ich weiß gerade gar nicht, welches Journal das ist. Aber wir hauen das auf jeden Fall in die Caption
Show
drin. So.
Show Notes heißt es, glaube ich.
Show Notes.
Ja.
Da. Wieder was gelernt. Ja. Und dann würde ich gerne mal anfangen und wir hatten ja uns ja schon darauf geeinigt, dass es für mich jetzt auch interessant ist zu sehen, wo du diesen Mythen eventuell noch begegnest, wie dominant die auch noch in der Coaching-Szene sind oder wie viele eventuell schon gar nicht mehr vorkommen und nur noch so im Volksmund verbreitet werden. Als erstes haben wir natürlich mit Charisma überhaupt erstmal schon mal einen Mythos. Also ganz viele gehen noch davon aus, ich habe das immer, wenn ich das an einer Pflegeschule unterrichte, dass sie dann sagen, so ja, Charisma. Dass viele sagen so, was ist denn das? Ich weiß gar, ja, so können Sie das mal erklären? Und ich habe da jetzt überhaupt kein Konzept von. Und das ist eben interessant, dass einige Leute so eine ganz klare Vorstellung haben, was Charisma ist. Und andere können mit dem Konzept gar nichts anfangen. Wir haben in der Forschung bis gar nicht so lange her auch immer noch dieses Ding gehabt. Und das ist mir auch von einem Wissenschaftler, als ich angefangen habe, damit gesagt worden, so, lass da die Finger von, das ist nichts Handfestes. Das ist nichts, was man irgendwie beschreiben kann, sondern das ist so was Subjektives und jeder denkt da was anderes. Und das wäre natürlich doof, wenn wir beide jetzt hier auch als Charisma-Forscher und Charisma-Coaches da stehen und haben einen Gegenstand, der eigentlich gar nicht erfassbar ist. Und das ist natürlich schon mal der erste Mythos, dass Charisma kein schwammiges und rein subjektives Konzept ist, sondern wir können inzwischen relativ gut sagen, nein, das ist nichts, was Gott einem gibt und das ist keine Heilsbringerqualität von ganz wenigen Individuen, sondern es ist was klar Beschreibbares, klar Erfassbares, mit dem wir auch arbeiten können. So, und der erste Mythos, den wir immer haben, Charisma hat quasi magische Effekte. Also, dass das sowas, was wirklich Beeindruckendes mit den Menschen tut, was eben auch die Begründung dafür wäre, dass man das Menschen beibringt. Und das wäre quasi so der erste Mythos, dass wir so haben, so Charisma hat irgendwas Besonderes, irgendwas, was andere rhetorische Stile nicht haben.
Also ich kann dir jetzt kurz dazu etwas sagen, weil ich das super spannend finde. Diese Mythen, die sind ja nicht nur, was Charisma angeht, sondern Körpersprache. Ich habe vor 10 Jahren zum Beispiel auch ganz böse Dinge verbreitet, für die ich mich heute schäme. Aber damals habe ich es nicht besser gewusst. Und während meiner ganzen Fortbildung, Ausbildung und Studien habe ich dann von ganz vielen schlauen Wissenschaftlern einen sehr schönen Satz geprägt bekommen und der unterstützt mich bei meinem Ich schäme mich nicht dafür, was ich vor 10 Jahren erzählt habe sein, denn es hieß, die Wissenschaft bewegt sich von einer Beerdigung zur nächsten. Und wenn wir irgendwann mal behaupten, dass die Dinge nicht mehr neu gedacht werden, dann sind wir nicht mehr auf der Suche nach der Wahrheit, sondern wir frönen unserem Ego. Deswegen finde ich das eigentlich ganz schön zu sagen, hey, lass uns mal gucken, was sich verändert hat im Laufe der Zeit. Und das, was du gerade über Charisma gesagt hast, das begegnet mir noch sehr, sehr viel in sehr vielen Formaten, dass man Charisma immer noch als etwas sehr Göttliches sehen will, auch wenn eben die Wissenschaft schon sagt, nee, Leute, das kann man wirklich messen. Wir wissen, welche Parameter dafür eingesetzt werden. Aber es begegnet mir noch sehr, sehr oft. Deswegen würde ich behaupten, dass dieser Mythos mindestens noch zu 70% aktiv ist.
Genau, ich muss die Frage jetzt einmal umdrehen, weil ich habe das jetzt aus der Perspektive. Und zwar würde ich den Mythos quasi als den ersten Mythos in den Raum stellen, würde ich sagen, so gegen dieses, das hat was Magisches, haben wir auf der anderen Seite die Fraktion, die sagt, ja, es ist so nice to have. Also, das ist, es tut irgendwas, aber wir wissen nicht, was es ist, und es ist vor allem auch viel Blendwerk. Also, dass wir sagen, so Charisma, das ist ja, so was Fancyes, so ein bisschen Glitzer und Lametta drauf machen können, aber eigentlich hat das nicht so eine wirklich handfeste Wirkung. Und das wäre jetzt quasi so der erste Mythos, den ich mal in den Raum stellen würde. Also, hat Charisma tatsächlich wahrnehmbare, messbare Effekte oder ist das nur so ein bisschen so Taschenspielerei, was wir hier
Ich ja weiß, wie deine Arbeit aussieht, würde ich
machen?
jetzt sagen, sie ist nicht messbar. Ja, also ich weiß, dass wir das messen können und ich vermute, dass du das jetzt bestätigen wirst.
Ich meinte tatsächlich gar nicht so, also was du denkst und was du weißt. Ich weiß, dass du weißt, dass es ist. Ja, nee, die Frage ist, was denken denn die Leute noch da draußen? Triffst du immer noch auf diesen Widerstand, der dann sagt, so, ah, Charisma, das ist doch sowas Schwammiges und das können wir nicht wirklich sagen, ob das was bringt? So gerade unter Führungskräften, warum soll ich denn jetzt Charisma lernen? Kann das überhaupt was? Können wir das beweisen, dass das was kann?
Danke für diese Frage, die
So.
konkretisiert, also damit kann ich arbeiten. Und zwar tatsächlich ist es so, dass ich es oft höre, dass Führungskräfte sagen, Charisma kann man nicht lernen. Also das ist das, was ich oft höre, das kann man nicht lernen, das ist Gott gegeben oder nicht. Also da muss ich schon immer ganz, ganz viel arbeiten und deine Forschung vorlegen, um zu sagen, guck mal hier. Und dann haben wir halt noch die zweite Fraktion, die sagt, ich will das gar nicht lernen, weil die Leute, die allgemein als charismatisch von anderen wahrgenommen werden, das sind die ich nicht sympathisch finde. Das sind die Schaumschläger, das sind die, die ihre Bühne suchen, das sind die, mit denen ich gar nicht in einen Topf reingeworfen werden will. Das begegnet mir auch.
Oh, das ist jetzt eine super komplexe Antwort. Erstmal danke dafür. Du hast gleich unseren zweiten Mythos schon mit reingenommen. Unser zweiter Mythos ist nämlich, Charisma ist nicht lernbar. Und es ist natürlich interessant, was du jetzt sagst. Ich möchte nicht so wirken wie die Leute, die als charismatisch gelten. Und das ist natürlich jetzt ein ganz interessanter Punkt. So, sind Leute denn charismatisch, wenn ich sie nicht charismatisch finde? Also ist das. Wenn du jetzt sagst, du hast Führungskräfte, die möchten nicht lernen, so zu wirken wie die Leute, die als charismatisch gelten, dann wirken diese Leute ja nicht charismatisch auf diese Führungskräfte. Das heißt, was sie dann nicht lernen wollen, ist nicht charismatisch zu wirken, sondern so zu wirken, wie die Leute denken, was Charisma ist.
Richtig.
Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass ganz viele Menschen, die einem versuchen, auch Charisma zu verkaufen und charismatisch zu wirken, gar nicht charismatisch sind in dem Sinne, so wie wir das wissenschaftlich auch definieren, sondern eben ganz viel unauthentisch, Blendwerk, viel zu übertrieben, rhetorisch völlig überzeichnet und quasi mehr Karikaturen von Charisma als wirklich authentisches Charisma.
Das
Und
ist etwas, was rumgeistert. Ne? Ich finde es sehr, sehr spannend, weil ich sehr viel Arbeit reinstecken muss, erstmal, um das, was du jetzt gleich sagen wirst, in die Köpfe quasi zu bringen, damit es akzeptiert wird, damit die Menschen sagen, ach, ist doch nützlich.
Ja, und das ist, glaube ich, würde ich sogar fast sagen, das größte Problem, mit dem wir als Charisma-Coaches so zu kämpfen haben, Fehlkonzepte von Charisma. Menschen, die sich hinstellen und sagen, ich bringe jetzt Charisma bei und ich mache das jetzt so, wie ich das Charisma-Konzept habe, wo ich dann aber eben als Wissenschaftler und du eben auch, wo wir davor sitzen und sagen, so, das wirkt aber nicht charismatisch. Das ist jetzt Showmanship, aber Charisma ist nicht Showmanship. Es steckt natürlich mit drin. Es ist auch eine gewisse Inszenierungskompetenz, die damit reinspielt. Aber das ist es nicht. Das ist, wir wollen nicht, dass unsere Führungskräfte da stehen und machen einen auf Hardcore-Bühnenpräsenz und Entertainer. Das wirkt einfach nur, ja, fake, künstlich und als würde man versuchen, jemanden zu manipulieren. Und das hatten wir ja auch schon. Nichts erschüttert das Vertrauen von Mitarbeitenden und Kundinnen und so weiter, wie das Gefühl, manipuliert zu werden. Dass der andere versucht, gerade Rhetorik einzusetzen, um mich von was zu überzeugen.
Absolut, ja.
Ja, um da mal in den ersten Mythos ein bisschen reinzugehen, wir haben inzwischen, und das ist etwas, was, also einige Sachen sind relativ jung und neu erforscht und da haben wir gerade so Ergebnisse und dann haben wir sowas wie unseren Mythos Nummer 1, wo wir wirklich sagen können, da gibt es inzwischen so viele Studien zu, dass Charisma einen Effekt hat. Und zwar auch in wissenschaftlichen Settings erprobt, gezielte rhetorische Strategien, die zum Beispiel Schauspielern beigebracht werden. Dann wird geguckt, wenn ich die einsetze oder nicht, was hat das für einen Effekt? Und um einfach nur mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten für unsere, wie heißt es, conscientious people da draußen, unsere gewissenhaften Menschen damit reinzuwerfen. Das geht zurück bis Howell und Frost, die haben eine Studie gemacht 1989, wo sie schon gezeigt haben, wir können Output und die Effizienz von Mitarbeitenden stärken, allein wenn die charismatisch angeleitet werden. Wir haben von Tauler von 2003 eine Studie, die zeigt, dass die Mitarbeitenden mit einer höheren Präzision und einer größeren Task Quality, also die Aufgabenqualität, wie die durchgeführt wird, wird massiv beeinflusst, ob die Person selbst in einem Lernvideo von einer charismatischen oder einer uncharismatischen Person mit exakt dem gleichen Inhalt angeleitet wird. Und ich würde jetzt nicht nochmal unsere Navi-Studie anführen, da verweise ich nochmal auf eine unserer früheren Folgen. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche es ist, ich glaube unsere dritte, wo wir da schon mal eingegangen sind, sondern ich würde gerne die von Antonakis und Kollegen von 2015 einmal anführen, weil das nämlich so eine Studie ist, wo ich gesagt habe, da guckst du drauf und sagst dann so, was willst du noch? Und zwar sind Freiwillige angeleitet worden, die sollten, das ging um so eine Wohltätigkeitsaktion und die sollten halt Briefe in Umschläge packen, damit die verschickt werden können. Also eine relativ triviale Aufgabe. Und die sind dann eben hingekommen und wurden instruiert. Und es gab drei Gruppen. Die eine Gruppe war die Kontrollgruppe, die ist hingekommen, die hat einen gewissen, ich glaube, ein paar Cent pro Brief gekriegt. Und dann sollten die es mit nach Hause nehmen, sollten das falten und es wurde geguckt, wie viel bringen die denn nachher mit. Und dann gab es die zweite Gruppe, das ist die transaktionale Gruppe gewesen. Das kennen wir aus dem transaktionalen Führungsstil. Wir arbeiten mit Incentives, also mit Geld oder Bonuszahlungen oder sowas. Und denen wurde halt gesagt, die haben vorher getestet, wie viele Briefe so im Durchschnitt verpackt werden. Und dann haben die das nochmal gemacht und haben gesagt, okay, jeder, der über diesen Durchschnitt kommt, der kriegt eine Bonuszahlung pro Brief. Und hat sich im Nachhinein herausgestellt, die mehr Geld dafür gekriegt haben, wenn sie diese Quote überschritten haben, die haben 20% mehr Leistung gebracht. Weil die sollten halt so lange machen, bis sie keinen Bock mehr haben und dann sind die zurückgekommen und haben das hingebracht und die haben mit der Bonuszahlung 20% mehr Leistung gebracht in der Zeit, bei der gleichbleibenden Qualität. Und dann hatten wir eine Gruppe, die hat exakt die gleiche Bezahlung gekriegt wie die Kontrollgruppe, keinen Cent mehr. Der einzige Unterschied war, dass die Person, die denen erzählt hat, was sie machen sollen, geschult war in Charismatechniken. Und das Interessante ist, die haben das nicht vor Ort gemacht, sondern die haben ihren Kasten genommen mit den Briefen, sind nach Hause gegangen, haben die Aufgabe erledigt und sind wieder zurückgekommen. Und die Gruppe, die charismatisch angeleitet wurde, aber keinen Cent mehr dafür gekriegt hat, hat 17% mehr Leistung gebracht als die Kontrollgruppe. Und der Effekt zu der Transaktionsgruppe ist nicht statistisch signifikant gewesen. Das heißt, wir kriegen genau die gleiche Leistung wie bei den Bonuszahlungen, ohne auch nur einen Cent mehr dafür bezahlen zu müssen.
Absolut d'accord. Also bestätigt auch die ganze Forschung aus emotionaler Intelligenzbindung und es geht so d'accord, ne? Wundervoll. Eine ganz tolle Studie. Ich hoffe, dass wir ganz viele Führungskräfte heute hier mit dabei haben, weil wenn du das wirtschaftlich dir anschaust, dann könnte man sagen, oh, was kann ich denn alles sparen an Boni, wenn ich es schaffe, charismatisch mein Team zu begeistern und zu führen? Ja, es ist eine wahnsinnige Qualität, die sich auch dann wirtschaftlich bemerkbar macht.
Ja, weil eben ganz oft argumentiert mit wird, ja, es steigert die, wir können in Studien zeigen, dass es die Mitarbeiterzufriedenheit steigert, dass das Arbeitsklima besser ist, dass die Arbeiter motivierter sind, wo dann aber eben die Führungskräfte sagen, so ja, schön und gut, aber der wirtschaftliche Faktor, ich muss ja trotzdem Geld in die Hand nehmen, um so ein Führungskräfte-Coaching, so ein Charisma-Coaching zu machen. Und dann eben auch zeigen zu können, ja, aber im Endeffekt spart ihr dadurch Geld, weil die Effekte, die dieses Charisma-Training hat, sich in kürzester Zeit halt einfach wieder rentieren. Denn um diese Leistung aus den Mitarbeitenden rauszukriegen, müsstet ihr viel mehr Geld in die Hand nehmen, wenn ihr das über Bonuszahlungen macht, als einfach mal über Charisma-Training.
Absolut. Ja, ich fände es total schön. Das haben wir uns vorher nicht überlegt, aber ich glaube, das könnte sehr nützlich sein für die Führungskräfte da draußen, wenn wir jetzt nach jedem Mythos vielleicht auch mal einen kleinen Tipp geben und sagen, okay, wenn du jetzt zum Beispiel von heute auf morgen an deinem Charisma arbeiten möchtest und etwas verändern willst. Jetzt ist natürlich Stimme ein Riesenfaktor, aber es gibt in diesem Training ja auch andere Aspekte außer nur der Stimme. Das heißt, was wäre ein mini kleines Ding, ein kleiner Schritt, wo du sagst, wenn du das versuchst, in deinen Führungsstil zu implementieren, dann bekommst du schon Punkte auf der Charisma-Skala.
Kann ich direkt aus dem Stegreif sagen, Vision. Das ist das, was auch bei Antonakis immer wieder hervorgehoben wird. Ich brauche irgendein, als Mitarbeitender brauche ich ein höheres Ziel. Ich brauche irgendwas, warum tue ich das für die Firma? Was tut meine Firma? Was ist meine Philosophie dahinter? Wenn ich einen Sinn empfinden kann hinter dem, was ich mache, außer ich mache das für die Firma und ich kriege Geld dafür, bin ich unfassbar viel motivierter. Und wir können feststellen, dass charismatische Führungskräfte sich essentiell dadurch auszeichnen, dass sie es schaffen, halt in jede ihrer Anweisung diese Idee, wofür tun wir das, diese Vision irgendwie zu verpacken. Und das ist, glaube ich, etwas, worüber sich viele auch gar nicht so Gedanken machen. Was ist eigentlich meine Vision? Was ist eigentlich mein Führungsstil? Was möchte ich hier eigentlich verpacken? Und das würde ich sagen, ist der erste Tipp, den ich mitgeben würde. Mal Gedanken darüber machen, was ist was steht da drüber? Was ist der Sinn des Ganzen, was ich vermitteln möchte? Und wenn ich das einfach im Hinterkopf habe, während ich instruiere, dann bringe ich automatisch diese Vision auch mit rüber und stecke andere damit an. Und das hat unmittelbar diesen Charisma-Effekt.
Ja, wir machen das zum Beispiel in unseren Seminaren zur Positionierung der Führungskräfte, dass eben diese Begrifflichkeiten aufgeschrieben werden. Also vielleicht vor allem auch so eine kleine Idee, nochmal um das handfest zu machen. Wenn du weißt, wie du dich als Führungskraft aufstellen willst, was deine Vision ist, finde die Begriffe, die du regelmäßig eben in deinen Ansprachen, in deinen Check-ins, in deinen Anreden verwenden willst, auch Mitarbeitergespräche immer wieder halt diese Begriffe zu nutzen, weil dadurch ja natürlich das Ganze noch unterstützt wird. Ne? Viele glauben tatsächlich, ja, die Leute wissen schon, was unsere Vision ist, aber es ist immer nützlich, das tatsächlich deutlich zu machen und regelmäßig zu sagen, weil unser Gehirn braucht ja immer Wiederholung, um Dinge zu verstehen. Und dann kommt noch dazu, dass wir alles wunderschön interpretieren können. Das heißt, wenn ich heute meine Vision dir mitteile und du sie anders interpretierst, heißt es noch lange nicht, dass das, was ich gesagt habe, das ist, was ich mir wünsche. Also darf ich das vielleicht regelmäßig mal überprüfen und justieren. Und das ist schon Arbeit. Die Zeit lohnt sich aber, wie du sagst, um eben charismatisch zu führen.
Das ist ein super Punkt, den ich auch gerade eben meiner Unterrichtstätigkeit immer mit reinnehme, dass ich sage, so dieser konstruktivistische Ansatz, den du da gerade reingebracht hast, dass du sagst, nur weil ich etwas sage, muss das nicht das sein, was bei dem anderen noch ankommt. Der andere konstruiert sich ja seine Wirklichkeit aus den Informationen, die ich gebe. Und das könnte man eventuell so als zweiten Tipp auch mal mitgeben. Wenn ich jetzt eine Führungskraft bin und ich habe meine Vision und ich drücke das immer schön aus und ich habe trotzdem nicht diesen Charisma-Effekt, vielleicht einfach mal bei den Mitarbeitern checken, was eigentlich angekommen ist, was die eigentlich denken, was meine Firmenphilosophie ist, was meine Führungsphilosophie ist, um zu gucken, habe ich das überhaupt rübergebracht? Und ist eventuell da das Problem, dass ich das zwar die ganze Zeit denke, dass ich das kommuniziere, aber es kommt gar nicht an.
Jan, jetzt muss ich hätte mir das aufbewahrt für unsere Folge über Empathie für die nächsten Wochen. Aber jetzt muss ich damit raus. Ich hatte letzte Woche ein ganz, ganz spannendes Erlebnis bei einem Unternehmen. Und jetzt hast du es angesprochen und ich will gucken, wie wir das auf die Stimmlichkeit vielleicht nochmal übersetzen. Also eine neue Denkaufgabe. Ich war bei einem Unternehmen und es ging darum, dass Führungskräfte von mir quasi ein Feedback bekommen und ich die Mitarbeitenden auch befragt habe, wie die Führungskräfte wirken und so dieses typische, ne, nach außen wirken, nach innen glauben zu wirken. Wir eine Person, die von sich ganz stark gesagt hatte, ich bin ein Leader, ich bin jemand, der souverän ist, der weiß, wo es lang geht, der anderen ein Wegweiser ist. Also so hat er sich wirklich wahrgenommen. Er sagt, also die Menschen würden ihm folgen, weil er halt groß und tolle Visionen hat. Und er hat wirklich von sich an gesagt, er wäre so ein richtiger Leader. Und ich habe das alles aufgenommen und dann gab es die Fragen zu dem Kollegen von dem Mitarbeiterschaft. Und das Spannende war, dass die Kollegen diese Führungskraft völlig anders wahrgenommen haben. Ja? Mir wurde zum Beispiel gespiegelt, Mensch, Isabella, wenn es hier ein bisschen Stress gibt, dann verliert diese Person quasi komplett die Ruhe. Dann fängt sie an, sehr laut zu werden, sehr schrill, sehr ungerecht. Ja? Also es wurden Dinge benannt, die so ganz, ganz anders sind als die Wahrnehmung der Person selbst. Und im Verhalten kann ich das ja gut erklären, weil wir ja meistens von uns aus ein bestimmtes inneres Konzept haben. Und wenn meine inneren Überzeugungen so sind, dass dieses Verhalten eben wegweisend ist, dann glaube ich das und dann ist das in Ordnung. Die anderen nehmen das anders wahr. Wenn ich jetzt aber mit der Stimme, mit dem Voice Profiling, mit dem Empathie Profiling drauf gucken würde, was glaubst du, wodurch entsteht da so eine Inkongruenz?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde, und zwar, das knüpft sehr, sehr schön an ein Thema an, was wir, glaube ich, in der letzten Folge direkt hatten, wo du das auch hattest mit dem, die Leute nehmen sich als selbstbewusst wahr, aber haben diese Arroganzintonation, diese Arroganzfärbung in der Stimme drin, wie auch immer wir das jetzt akustisch definieren wollen. Diese Nasalität hattest du da an der Stelle gesagt. Ich kann mir einerseits vorstellen, dass es eben massiv damit zusammenhängt, dass eine Fehlverknüpfung ist in den akustischen Features, die wir ausdrücken und wie wir glauben, dass die wirken. Also das wäre ein Interpretationsansatz, dass die halt denken, okay, wenn ich jetzt irgendwie, wenn wir diesen Ansatz haben, ich möchte selbstbewusst und durchsetzungsstark wirken, aber eigentlich wirklich aggressiv an der Stelle und überdominant und so, dass ich eventuell gelernt habe, so ja, klar, vielleicht, ich nehme jetzt mal klischeehaft der Vater, ich habe das als selbstbewusst wahrgenommen, aber eigentlich war das ein Choleriker. Und dann assoziiere ich voll diese Eigenschaften falsch. Das kann natürlich sein, dass ich dann eben gelernt habe, okay, wenn ich auch selbstbewusst wirken will, dann benutze ich diese Features, die damals verwendet wurden, und eigentlich sind das aber überhaupt nicht die richtigen. Wäre ein möglicher Interpretationsansatz, aber aufgrund der Tatsache, dass ich sagen würde, ja, aber man hat ja dann auch Kontakt zu anderen Menschen und lernt von denen ja auch, dass das eventuell so nicht passt. Also wenn man nicht mit 7 Jahren mit dem Lernen aufhört, dann sollte man ja schon an den Punkt kommen, an dem man irgendwann sieht, okay, alle anderen machen das anders, vielleicht ist es das nicht. Der zweite Punkt, würde ich sagen, ist, und das sage ich jetzt mal ganz fies, mangelnde Selbstreflexion. Also, wir haben ja ganz oft, haben wir ja darüber gesprochen, dass was das Acoustic Voice Profiling ja macht, ist, einem die eigene Stimme bewusst zu machen. Also, dass wir wirklich sehen, was tue ich eigentlich gerade mit meiner Stimme, was passiert da. Und die meisten Menschen nehmen aber ihre eigene Stimme ja nicht mehr bewusst wahr, sondern reden einfach so, wie es aus ihnen rauskommt. Und dann geht das auch gar nicht mehr durch den Filter durch, dass die Menschen dann vermutlich eben sagen, ja, ich denke, ich bin jetzt selbstbewusst und habe aber eigentlich meine Emotionen gar nicht unter Kontrolle und drück mich dann aggressiv und dominant und unkontrolliert aus und merke das aber gar nicht, weil meine eigene Stimmwirkung bei mir gar nicht ankommt. Und Der dritte Ansatz, den ich dafür hätte, das ist tatsächlich das, was ich eben mit meinen Pflegekräften auch sehr gerne mache. Das ist diese kognitive Verzerrung des Hot-Cold-Empathy-Gap, der ja besagt, ich kann mir, wenn ich bei klarem Verstand bin, also nicht emotional dysreguliert, nicht vorstellen, wie ich bin, wenn ich emotional dysreguliert bin. Und dann bin ich wütend und drücke mich so aus. Und in dem Moment, wo ich nicht mehr wütend bin, habe ich vergessen, wie es war, als ich wütend war. Und das ist halt so ein ganz typisches Ding von Menschen und was viele Menschen an sich auch leugnen, wie irrational sie werden, wenn sie emotional dysreguliert sind.
Super. Genau, Punkt 2 und 3 waren die Punkte, die wir am Ende rausgearbeitet haben. Und deswegen darf ich auch hier drüber sprechen, weil der Aha-Moment so wundervoll für diese Führungskraft war, dass tatsächlich jetzt auch ein Reflexionstagebuch erstellt wurde und. Also die Person arbeitet jetzt richtig hart daran, weil es ihr nicht bewusst war. Und ich so faszinierend, eben, dass dieser Reflexion da eingesetzt hatte. Und dass er sie nimmt und sagt, okay, ich will mich jetzt wirklich selbst reflektieren. Und ja, ich wusste gar nicht, dass ich so bin. Das fand ich ganz, ganz spannend. Ich habe dann gefragt, darf ich dieses Beispiel nehmen? Weil das so schön ist. Und dann hat er zu mir, darfst du erzählen, nun bitte nenne nicht meinen Namen, was ganz klar ist. Aber ich fand es einfach unglaublich schön, diese Erkenntnis, die da in dem Moment da war.
Und es ist vor allem auch so, das ist ja kein Einzelfall, das ist ja symptomatisch für eben für den Großteil der Kommunikationsprobleme, die wir haben. Und das ist ja auch im Prinzip von unserer letzten Folge ja auch so unser Fazit gewesen, dass wir gesagt haben, Bewusstsein, Bewusstheit, das ist eigentlich der erste Schritt. Es bringt mir überhaupt nichts, wenn ich weiß, wie ich meine Stimme richtig verwende, wenn ich gar nicht die Bewusstheit habe, das in der Situation auch zu tun. Und ich kann das auch mal jetzt für unsere HörerInnen mitgeben. Ich mache das immer mit meinen SchülerInnen, dass ich sage, okay, das nächste Mal, wenn ihr wahrnehmt, dass ihr bewusst da seid, also dass ihr wirklich nicht irgendwie in einem Automatismus oder in einem Muster drin seid, sondern sagt, okay, ich weiß, ich bin jetzt hier, ich sitze jetzt hier auf meinem Stuhl, das ist meine Armlehne, ich fühle meine Klamotten, ich merke, wie ich atme, dann schnippst ihr mal. Und jedes Mal, wenn ihr merkt, oh, jetzt gerade bin ich klar, jetzt bin ich bewusst, schnipsen, um sich selbst quasi zu zeigen. Man betrügt sich ja oft selbst und sagte, ja, da bin ich total bewusst gewesen. Mach das mal einfach tatsächlich, dann zu schnipsen in dem Moment, wo du merkst, dass du bewusst bist. Und mach das eine Woche lang und sag mir, wie oft du das tatsächlich gemacht hast. Und es ist jedes Mal so, dass ich den SchülerInnen das sage und sag so, wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Gucken Sie mal einfach, dass Sie es, wie oft Sie das machen. Und wir kommen wieder zusammen und 75% der SchülerInnen haben das nicht einmal gemacht in der Zeit. Weil ich sag, die haben 2 Tage nur im Automatismus gelebt und waren keinen einzigen Tag, keine einzige Minute wirklich bewusst da und haben gemerkt, was mache ich eigentlich gerade. Und das stelle ich ja bei mir auch fest, dass ich dann sage, so, ich mache das über einen Tag und dann kommt jetzt zum Beispiel Arbeit und dann bin ich 8 Stunden bei der Arbeit und mache das nicht ein einziges Mal, weil ich dann nur in dem, was habe ich gelernt und ich spule meine Automatismen ab bin. Und dann kann ich nichts ändern. Ich kann nur was ändern, wenn ich bewusst merke, was tue ich eigentlich.
Absolut, wunderschönes Ende. Was hältst du davon, wenn wir jetzt zu dem zweiten Mythos vielleicht noch, weil wir den schon angeschnitten haben, noch 2 Minuten etwas erzählen und dann zu dem dritten eine neue Folge?
Klingt gut.
Sehr schön. Dann Mythos 2 war.
Mythos 2 ist, Charisma kann nicht gelernt werden. Das geht gar nicht. Also ja, das ist Mythos 1, ja gut, akzeptiere ich, ist effektiv, kann was bringen, hat Effekte, aber da profitieren nur die Leute von, die halt damit geboren wurden und kann man halt nicht lernen. Ist so, halt, ist, wie du sagst, was Magisches, ne? So was Übernatürliches, man hat's oder man hat's nicht. So. Findest du den immer noch, das hattest du eigentlich auch gerade schon gesagt, so, das ist, ja, aber falls du da noch was zu sagen möchtest, wie, ob du damit noch diese Widerstände immer noch hast, dass du da reinkommst und die Leute sagen so, ja, aber eigentlich, du hast ja jetzt, Isabella, du bist charismatisch und deswegen hast du halt das Glück, dass du charismatisch wirkst, aber das kann man nicht beibringen.
Ja, und da ist es für mich total spannend. Jetzt könnte ich mal ein bisschen ausholen. Also tatsächlich hast du mir das Charisma ja auch attestiert, wofür ich dir sehr dankbar bin nach unserem Test. Ich komme aus einem anderen Land. Ich kam nach Deutschland und war super, super schüchtern. Ich habe nicht ein Wort Deutsch gesprochen und ich war sicherlich alles andere außer charismatisch. Also irgendjemand hat mal gesagt, man könnte mich an einer weißen Wand hinstellen und würde die Wand und mich nicht unterscheiden können. Also, ja, das sitzt bis heute aber tatsächlich, war es so. Und trotzdem bin ich heute jemand, der auf Bühnen steht, der Seminare leitet, der sich das zutraut. Und ich glaube schon, dass man das lernen kann. Nur ich musste mit der Zeit lernen, wie man es lernt, obwohl ich das intuitiv für mich gelernt habe. Jetzt bringe ich das Menschen strukturiert bei. Und das, also ich finde, das ist großartig, was man eben Schritt für Schritt erreichen kann, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt.
Ja, auf jeden Fall. Mir ist gerade direkt dazu eingefallen, Olivia Fox Cobain, die viel zu Charisma auch gearbeitet und geschrieben hat. Von der habe ich letztens erst einen Vortrag gehört. Und sie sagte so zwischen, ich weiß gar nicht, ob ich das so in den Raum werfen darf, aber ich mache es einfach mal trotzdem. Sie sagte, es ist kein Zufall, dass die meisten Menschen, die in der Charisma-Coaching-Szene, und ich schließe dich jetzt mal aus, aber sie sagte so, die in den USA gerade so, viel dazu publizieren auch so, dass die alle auf dem Autismus-Spektrum verortet sind. Und sie sagte dazu, dass es eben spannend ist, dass man sehen kann, ohne das jetzt zu stark verallgemeinern zu wollen, aber dass ein großes Problem mit der Autismus-Spektrum-Störung ja ist, dass man eben so ein bisschen außerhalb der sozialen Konvention ist. Dass man eben gerade dieses, das passt eben wunderbar zu deinem persönlichen Werdegang, dass du nicht von Anfang an gelernt hast, wie das funktioniert hat. Das ist nicht natürlich gewesen. Und dann muss man erstmal drauf gucken und muss sagen, was machen die Menschen eigentlich? Wie funktioniert das eigentlich alles? Und deswegen haben wir jetzt eben diese Menschen, die quasi von außerhalb der Gesellschaft drauf gucken, wie diese Strategien funktionieren und uns quasi sagen können, also uns, ich ziehe mich auch ein bisschen da raus, weil ich auch ein großes Maß an Masking-Strategien mir angeeignet habe, dass sie eben von außen drauf gucken und sagen, so, das ist das, was ihr tut. Und das kann eigentlich jeder lernen. Das ist eine Reihe an Verhaltensweisen. Und wenn man diese Verhaltensweisen drauf hat und weiß, wie die funktionieren und so, dann kann eigentlich jeder im Prinzip herausfinden, was so diese Schlüsselelemente sind, die einen charismatisch machen. Und genau das können wir ja sehen. Das kannst du inzwischen aus Jahren der Erfahrung im Coaching zeigen. Ich kann das genauso aus dem Voice Profiling. Und aber inzwischen ist das halt auch in Studien gezeigt worden. Man kann einfach mit einer Handvoll Techniken, an dem man sagt, das ist das, du wirst da ganz viel sagen können, zum welche Körpersprachemöglichkeiten es gibt, charismatisch zu wirken. Ich habe da meine Stimmtechniken, um charismatisch zu wirken. Und wenn wir uns die Forschung von Antonakis angucken, der eigentlich werden wir beide da so ein bisschen noch stiefmütterlich so ein bisschen behandelt, weil von denen, ich glaube, es sind 12, 12 CLTs, also von den Charismatic Leadership Tactics, ist einer Körpersprache und einer Stimme und der Rest ist Inhalt und Vision und rhetorische Techniken und sowas. Das heißt, es ist alles noch deutlich komplexer, weil du kannst wahrscheinlich aus Körpersprache mindestens noch deine eigenen 12 CLTs machen und ich kann aus Stimme noch meine eigenen 12 CLTs machen. Aber es ist ein überschaubares Spektrum an Techniken, die wir verwenden können. Und wenn man diese Techniken drauf hat und kann die eben nicht gestelzt und konstruiert, sondern man, wie du auch gesagt hast, du lernst, wie es funktioniert und du verinnerlichst das dann und dann verwendest du die intuitiv, dann kann jeder Charisma lernen. Und das ist was, was wir eben auch gezeigt haben, dass erst Antonakis das mit Schauspielern bewiesen hat. Bei Tauler 2003 waren es WirtschaftsstudentInnen, die diese Techniken gelernt haben und danach waren die charismatischer und haben diese Charisma-Wirkungen erzeugt. Also es ist im Endeffekt ein Kommunikationsstil, der erlernbar ist wie ein Handwerk.
Super schön, das finde ich so wertvoll und super toll zusammengefasst. Denn ich glaube, dass viele, die glauben, dass es eben manipulativ ist, dass es ein Schauspiel ist, auch hier für sich eine neue Möglichkeit finden. Ich kann das integrieren in mein bis jetziges Sein. Und du hast es vorhin so schön gesagt, wenn ich mit 7 Jahren aufgehört habe zu lernen, hat immer die Möglichkeit, aus seiner Verhaltensweisen charismatischer zu gestalten, ohne dass sich das komisch anfühlt. Und ich weiß aus dem Lernen, wie du sicherlich auch, wenn wir etwas Neues anfangen, ist das erstmal vielleicht ein bisschen holprig. Und vielleicht gelingt es nicht beim ersten Mal, nicht beim zweiten. Aber umso öfter ich die Dinge mache, desto mehr werden sie zu meiner unbewussten Kompetenz und irgendwann mal gehören sie eben zu mir wie alles andere, was vorher auch zu mir gehört hatte. Nur meine Persönlichkeit ist größer geworden und das ist doch eigentlich ein super schönes Ziel.
Ich finde das auch super schön, dass du diesen Begriff gerade noch mal reingeworfen hast nach dem Birch-Kompetenzstufenmodell. Weil genau das ist das Ding. Ja? Da haben wir deine Führungskraft mit dem, ich merke das gar nicht, mit der unbewussten Inkompetenz. Und dann müssen wir es erstmal in bewusste Inkompetenz umwandeln, dass man überhaupt sieht, was man falsch macht. Dann lernt man die Technik über die bewusste Kompetenz. Das heißt, ich verwende das. Und dann geht es aber irgendwann eben an den Punkt, wo es in die unbewusste Kompetenz geht und wir das intuitiv verwenden. Und dann ist Karl was mal.
Genau. Oh, in dem Sinne, lass uns das so belassen. Und dann ist Charisma. Das ist ein schönes, schönes Wort. Ja, dann freue ich mich schon auf die nächsten Folgen und die weiteren Mythen, die wir hier aufdecken und entrollen und vielleicht widerlegen werden. Danke, dass du hier warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war Jede Stimme zählt. Der Podcast, der deine Wirkung in der Stimme und in der Körpersprache optimiert. Von Isabella Herzig und Dr. Jan Michalski.